das zahlt wieder in dieses klaustrophobische Gefühl ein und in auch in so eine Isolation, die ich irgendwie interessant finde, weil ich das auch immer meine zu beobachten bei Influencerinnen, dass sich eigentlich, dass eigentlich ein starker Rückzug ins Private stattfindet und man aus dem Privaten aber dauerhaft sendet. Genau, sehr einsam oder sehr zurückgezogen, wenig Freunde, vieles passiert in diesem familiären Hausumfeld. Das sind alles Dinge, die man kontrollieren kann. Und ich finde, das ist auch was, was wir allgemein gerade wieder sehen. Es gibt wieder sehr viel, dadurch, dass es viele Krisen gibt, zieht man sich sehr viel ins Private zurück und versucht, sich so ein bisschen von der Welt abzukapseln, statt in die Welt zu gehen. Also auch so, ich glaube, der Mut bei Jugendlichen, sich einfach mal in die Welt zu werfen, ist gerade nicht so stark da, weil es halt so viele Krisen gibt.
Danke für deine Zeit.
Hey, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Freut mich voll. Du hast jetzt gerade früher gesagt, du bist auf Kinotour, stimmt das? Mit deinem neuen Film?
Ich bin jetzt quasi am Ende der Kinotour.
Okay.
Genau, ich habe jetzt eine relativ lange Kinotour in Deutschland hinter mir. Und heute ist die Österreich-Premiere in Wien, die Vorpremiere.
Ja.
Und dann darf ich danach noch eine kleine Tour in die USA machen und da die Goethe-Institute abklappern in New York, Boston, Montreal und Los Angeles, was natürlich total schön ist.
Das ist toll.
Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Wie fühlt sich das an, so mit dem eigenen Film unterwegs zu sein für dich?
Es ist ein großes Privileg, dass man das so sein, dass man das machen darf, dass man einen Film macht, der dann auch noch ins Kino kommt. Das ist ja irgendwie nicht immer so für junge Filmschaffende, deswegen bin ich da super happy drüber. Und vor allem arbeitet man ja auch einfach 5 Jahre an so einem Film und weiß nicht, wo es hingeht. Und das gibt natürlich jetzt so ein bisschen auch eine Zukunftsperspektive, dass man noch einen zweiten Film machen darf, hoffentlich. Genau, und es ist natürlich auch schön, nachdem man so lange daran arbeitet, dass man dann mit Menschen ins Gespräch kommen kann.
Also du warst in Deutschland schon unterwegs mit deinem Film. Was war denn so das Feedback? Ist das unterschiedlich oder gibt es so einen Tenor quasi, der sich irgendwie durchzieht?
Also ich glaube, die Menschen, die man trifft in den Kinos, da kommen ja meistens dann eher die Menschen auf einen zu, denen der Film gefallen hat. Das heißt, man bekommt die schlechten Reviews dann eher im Internet. Genau, aber ich glaube, so generell ist der Film, glaube ich, einfach niemandem egal. Und ist natürlich auch ein Film, der, glaube ich, ein bisschen kontrovers angeschaut werden kann, weil er schon auch herausfordert.
Ja. Aber weil du gemeint hast, die schlechten Reviews liest man im Netz, was ja dann auch bei dem Film, wo es um eine Influencer-Familie geht, auch irgendwie...
Alles Meta.
schon eine gewisse Skurrilität hat. Aber trifft dich das dann auch, wenn du quasi so im Netz dann irgendwie Kommentare liest?
Na, was man auf jeden Fall beobachtet, ist, dass einem die längeren, die schlechten Reviews länger im Kopf bleiben als die guten und dass man sehr schnell vergisst, wenn einem etwas Positives entgegengebracht wird. Ich glaube, das ist was ziemlich Menschliches, dass man... dass man sich über etwas, was einem vielleicht wehtut, länger dran erinnert als an etwas, was schön war oder so. Deswegen, ich glaube, man hört dann auch einfach irgendwann auf zu lesen. Ne? Am Anfang, klar, wenn ein Film neu rauskommt, findet man es total spannend. Und ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich will die echten Konversationen nicht durch einen schlechten Internetkommentar vergessen. Deswegen habe ich dann aufgehört zu lesen.
Du hast früher gesagt, man arbeitet ja so an die 5 Jahre an so einem Projekt. Weißt du noch genau, wann das war, wo du gedacht hast, okay, das könnte wirklich ein Spielfilm werden?
Ich weiß, an welchem Tag ich die Notiz aufgeschrieben habe, weil die Notiz hatte noch das Datum drauf in meinem Handy und so konnte ich dann über Bilder nachvollziehen, was ich da gemacht habe. Ich saß da gerade mit meinem Freund Wolfgang Purkhauser, Editor im Schnitt von meinem Dokumentarfilm Pornfluencer.
Ah ja.
Genau, und so konnte ich dann nachvollziehen, wann die Idee kam, die damals noch hieß, ein Kind verklagt seine Eltern, weil es auf Social Media gezeigt wurde. Und da waren wir gerade deep down drin, den Film davor zu schneiden. Und ich gehe dann meistens so vor, wenn ich neue Projekte entwickle, dass ich in die Notizen gucke, weil ich schreibe häufig entweder irgendwie kleine Gedanken, kleine Ideen auf oder auch Dinge, die ich beobachte im Alltag. Und dann versuche ich, die so ein bisschen zu sortieren und so als neue Inspirationsquelle, wenn ich wieder ins Schreiben gehe, anzuschauen.
Mhm. War da für dich gleich klar, dass das ein Spielfilm wird? Oder hast du gedacht, das könnte vielleicht auch eine Doku werden?
Mhm. Die Doku gab es dann schon, als ich angefangen habe, das zu schreiben, weil da gleichzeitig Girl Gang rauskam von Sue Meurice, was auch ein echt toller Film war. Ich habe eher noch überlegt, andere Stoffe zu machen, aber ich hatte schon das Ziel, einen Spielfilm zu machen. Deswegen hatte ich aber auch schon das Gefühl, dass das eigentlich in dem Bereich gut aufgehoben ist und dass das eine Idee ist, die spannend ist. Ich habe mal in einem Workshop an der Filmakademie, wo ich studiert habe, hat ein Regisseur, der mittlerweile aber auch das Animationsinstitut dort leitet, Jan Pinker war, heißt der, uns über Ideen-Pitchings erzählt und der ist der Ideengeber von Ratatouille.
Ah, okay.
Und, ja.
Und relativ bekannter
Film. Relativ bekannter Film, genau. Und er meinte eigentlich, wenn du den Film in einem Satz runterbrechen kannst, dann ist er gut oder dann ist es eine gute Idee. Und ich habe schon auch...
Das ist dieser Küchenzuruf, sagt man, glaube ich, oder? In Österreich zumindest.
Das kann gut sein, ja, ja.
Also ja. Auch für Geschichten, wenn man jetzt journalistisch arbeitet, quasi so in einem Satz muss die Geschichte trotzdem irgendwie funktionieren.
Ja, und ich glaube, wenn man dann merkt, dass man was hat, was spannend ist und anfängt dafür zu brennen, da war ich dann schon relativ glücklich, als ich auch gemerkt habe, okay, da kommt viel Resonanz zurück. Mhm. Alle Menschen haben irgendwelche Assoziationen, Ideen, sonst was dazu. Und dann hat es aber trotzdem sehr lange gedauert, bis diese Geschichte sich entwickelt hat. Also wir haben 2 Jahre eigentlich in der Treatments-Phase gesessen und geguckt, wo, in welche Richtung geht es jetzt wirklich, weil man natürlich extrem viele Möglichkeiten hat und sich dann immer weiter runterkristallisieren muss eigentlich auf das, was man erzählen möchte. Ich glaube, das war mit die schwerste Arbeit bei diesem ganzen Film, da die Story immer weiter zu verdichten und zu finden.
Weil das ganze Social-Media-Ding so ausufernd auch ist mittlerweile, oder?
Ja, weil es erstens sehr viele Möglichkeiten und Ansätze gibt, natürlich Genres auch, dann muss man irgendwie rausfinden, will man einen Gerichtsfilm machen mit der Klage oder nicht, möchte man in Jugendämtern sitzen und über die rechtlichen Dinge sich auseinandersetzen oder nicht, geht es um die familiären Dynamiken, die ganzen Fragen stellen sich dann und dann muss man das immer weiter zuspitzen. Ich habe das Buch ja auch gemeinsam mit Nicole Rüters geschrieben, die auch bei uns an der Filmakademie studiert hat. Und Nicole und ich haben wirklich einfach lange gesucht oder lange Suchbewegungen in alle möglichen Richtungen gemacht, bis wir dann zum Schluss da gelandet sind. Und ich glaube, das ist immer diese anfängliche Ideenphase, die richtige Form für das jeweilige Thema zu finden. Das finde ich eigentlich mit die schwierigste oder die Königsaufgabe irgendwie.
Weißt du noch, wie dieser eine Satz war, quasi diesen...
Der war: ein Kind verklagt seine Eltern, weil
okay,
sie
es auf
Social Media großgezogen haben.
Ja. Ja. Und das hat sich dann natürlich noch weiter gedreht.
Das hat sich dann weiterentwickelt,
genau. Ja.
Und jetzt könnte man den Film wahrscheinlich auch immer noch in einem Satz zusammenfassen, aber der wäre ein bisschen länger und verschachtelter.
Es geht ja um eine Familie und da triffst du ja natürlich auch so den Kern, den irgendwie jeden betrifft, weil jeder Mensch hat auf irgendeine Art Familie, ob sie jetzt anwesend ist oder abwesend ist.
Total.
Und auch habe ich mir gedacht, jeder Mensch hat natürlich auch mit Social Media zu tun. Ja. Auch wenn man selber nicht nutzt, hat man trotzdem damit zu tun, weil vielleicht sind es die eigenen Kinder, die drinnen feststecken, oder die Eltern, die eigenen Eltern stecken darin fest. Also man ist irgendwie immer damit.
Bitte? In der WhatsApp-Story.
In der WhatsApp-Story, genau, das gibt es ja auch noch. Ja. Also es trifft so 2 Kerne irgendwie, wo jeder Mensch irgendwie was dazu zu sagen hat, wahrscheinlich auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja, total. Also ich glaube, wie du gesagt hast, wir leben alle oder wir wachsen alle in Familien auf, nehmen diese Familien als normal wahr und entdecken dann im sich abgrenzen von der Familie und im Erwachsenwerden die Dinge, die einen gut und vielleicht schlecht geformt haben. Man hinterfragt, wer ist man selbst, was sind die Einflüsse von den Eltern, welche möchte man mitnehmen, welche vielleicht hinter sich lassen. Und das sind auch Sachen, die mich persönlich total interessieren und ich glaube, die man auch unbedingt machen sollte, bevor man selbst Familien gründet. Genau, und das hat mich total fasziniert. Und klar, auch in diesem sozialen Medienbereich, wir kommen nicht mehr umher, dieses Experiment, was wir da erschaffen haben, was wir jetzt noch mit AI garnieren im Endeffekt, wird sich entwickeln und wir werden wir sehen natürlich ja jetzt schon da Folgen von und wir werden halt einfach in 40 Jahren ja irgendwie dann sehen, wo sich alles hinentwickelt hat durch den Einfluss von sozialen Medien und generell einer Digitalisierung. So.
Es ist ja auch total spannend, ja, oder? Weil voll. Man irgendwie schon so mittendrin steckt und wahrscheinlich aber trotzdem sind wir erst am Anfang.
Ja,
also ich glaub, allein mit KI ja, gedacht.
Wir können uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie so ein Leben aussieht in ein paar Jahrzehnten. So, es kann natürlich, also klar, in den 80ern haben sich Leute vorgestellt, dass wir jetzt in fliegenden Autos sitzen. Das ist auch nicht eingetroffen. Aber ich glaube, die Veränderungen durch die Digitalisierung sind halt ein bisschen subtiler und werden sich halt auf die eine oder andere Art auswirken. Ich bin generell überhaupt nicht Technikpessimist, sondern ich glaube, dass sich dadurch ganz viele gute Sachen schaffen lassen. Es braucht halt nur einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess und den machen wir meiner Meinung nach zu wenig, weil auch so eine Diskussion, ob man Social Media jetzt für junge Menschen verbieten sollte, ist eine Scheindiskussion. Das ist einfach nicht praktikabel. Wir können Kindern vielleicht in den Schulen, und das sollte man vielleicht auch, die Handys abnehmen morgens und den Nachmittag sie wieder zurückgeben. Das finde ich ganz spannend als Modell. Aber wir werden diese Kinder nicht von sozialen Medien oder Jugendlichen auch nicht mehr von sozialen Medien runterkriegen. Und wir müssen denen das ja auch irgendwie beibringen. Sonst fangen die das mit 16 an. Sieht man ja, wo das mit Alkohol dann landet, wenn man Kinder...
Ja, und das ist ja auch da, oder? Ja. Also es verschwindet ja nicht.
Genau, also wir werden definitiv einfach damit weiterleben. Das wird sich natürlich auch weiterentwickeln.
Ja.
Ich bin gespannt, wie das ist, wenn sich wie wichtig Plattformen noch sein werden, ob sich das weiter auflöst, ob es andere Formen geben wird, ob es die eine App für alles geben wird, was ja Elon Musk mit X zum Beispiel anstrebt, dass man da Zahlungsdienstleister, soziales Netzwerk, Essen bestellen, alles drin hat, so wie das WeChat China macht. Aber ich glaube, wenn man es wirklich gesellschaftlich angeht und darüber diskutiert und auch politische und rechtliche Lösungen findet, dann kann das natürlich auch sehr vorteilhaft sein. Genauso das Gleiche bei künstlicher Intelligenz. Ich glaube, da müsste man sich auch viel mehr einmischen und trotzdem ermöglichen, dass diese Entwicklungen passieren, weil sonst ist man zum Schluss als Deutschland auch oder als Österreich wieder komplett abgehängt und wieder nur abhängig von USA und China und wer da gerade noch so alles mitmischt.
War das schwierig, jetzt auch so in den letzten Jahren, oder du hast gesagt, ihr habt auch so zwei Jahre nur mal quasi an dem Stoff gearbeitet und das immer wieder verändert? Natürlich verändert sich das alles so schnell auch, dann quasi zu sagen, okay, wir nehmen einen Status quo mal raus und zeigen den quasi. Also man sieht eine Art von Instagram, glaube ich, in deinem Film, eine Art von TikTok. Und dann geht das quasi noch weiter in die KI. Mhm. Aber war das auch schwierig, das so einzufangen an einem gewissen Punkt auch?
Ja, man
diese
wurde,
Schnelllebigkeit?
Ja, man wurde vor allem auch immer wieder überholt. Ne? Also man dieser Avatar, mit dem Luca ja selber spricht, also ein Chatbot, der sie selbst ist und sie dann mit dem interagieren kann, war eine Idee auf Basis von Replika 2023. Replika ist eine App, wo man mit Avataren chatten konnte, also Textnachrichten. Das wurde dann irgendwann zu Sprachnachrichten. Und mittlerweile sind die, glaube ich, auch bildgesteuert, sodass man wirklich jemanden sieht und mit dem sprechen kann und das Mimik macht. Aber da haben wir natürlich in die Zukunft projiziert und wurden dann aber jetzt auch wieder eingeholt. Und 2023 hätte sich auch noch niemand vorstellen können, dass wir 2026 mit ChatGPT über unsere tiefsten Emotionen sprechen. ChatGPT kam Ende November 2022 und hat dann innerhalb von jetzt, ja, 4 Jahren fast.
Nicht einmal, ja.
4 Jahre. Extreme Entwicklungen hingelegt zum Beispiel und natürlich andere KI-Chatbots, die da jetzt dazugekommen sind. Oder, ja.
Würdest du den Film jetzt schon, wo er quasi in den Kinos ist oder auch jetzt in Österreich ins Kino startet, würdest du jetzt den Film schon anders drehen oder schon oder gewisse Sachen anders machen?
Na, ich glaube, der Kern von dem ist natürlich immer noch der gleiche und der wird sich auch nicht so schnell verändern. Wir haben, also natürlich hat man so Trends, die halt irgendwie damals auf Instagram waren, die haben wir in dem Moment genommen und wussten, okay, die sind in 2 Jahren halt 2 Jahre alt. Das ist halt so bei schnelllebigen Dingen. Das würde ich vielleicht natürlich irgendwie anpassen und die Trends von heute nehmen. Oder auch wie die Plattform, wie du gerade auch gesagt hast, aussieht, ist wahrscheinlich jetzt auch irgendwie ein rechteckiges Kästchen, vielleicht rund geworden. Das würde man dann auch anpassen. Aber so generell ist es natürlich immer so, man macht ja einen Film in einem gewissen Mindset, an einem gewissen Erfahrungspunkt von auch einem selber. Und natürlich habe ich jetzt durch den Film des Drehens Dinge neu gelernt oder auch in Auseinandersetzung mit dem Publikum Dinge gemerkt. Und vielleicht wäre man an der einen oder anderen Stelle noch mutiger oder würde noch mehr ins Extreme gehen. Aber es ist manchmal auch gut, dass Filme einfach dann fertig sind. Das ist ja wichtig.
Ich fand es schon sehr mutig, auf eine Art und Weise, dass du mit sehr langen Einstellungen zum Beispiel arbeitest. Ich schätze mal, also es wirkt schon so, als hättest du das bewusst gemacht.
Ja.
Also du bleibst lange auf einem Punkt, wo wahrscheinlich für Menschen, die sehr viel im Internet unterwegs sind, das ja Ewigkeiten oft sind. Also das war ja schon dann eine mutige Entscheidung, dass man auch die Zuseherinnen irgendwie zwingt, dran zu bleiben auf eine Art und
Weise. Ja, total. Also das war aber auch die bewusste Antithese zu dem schnelllebigen, schnell geschnittenen Ding, Aufmerksamkeitsspannen. Aber ja, da ist natürlich auf eine Art eine Zumutung und das muss man dann auch, also das sind ja Arthouse-Filme häufig, das sind jetzt Filme, da muss man sich aktiv für entscheiden, die zu schauen. Und dann, wenn man sich darauf einlässt, können sie total toll werden. Und ich glaube, gerade mit diesen langen Einstellungen wollten wir halt auch genau dieses unangenehme, klaustrophobische Gefühl erzwingen auf eine Art, um auch Lukas' Leben nachvollziehbar zu machen und auch gleichzeitig die Zuschauenden immer wieder selber daran zu erinnern, dass sie die Konsumentinnen sind, dass sie die Voyeuristinnen sind, dass sie diejenigen sind, die wegen denen überhaupt dieses Social Media funktioniert, weil sie es konsumieren und weil sie es anschauen.
Luca, die du jetzt erwähnt hast, ist ja die Tochter quasi dieser Influencer-Familie. Die richtige Tochter auch, also das ist jetzt keine gecastete Familie, die man da in deinem Film sieht. Und das Ganze funktioniert eigentlich ganz gut für diese dreiköpfige Familie. Also die leben anscheinend ganz gut davon, haben ein tolles Haus, das ich auch irgendwie bewundert habe. Und das Ganze fängt dann zum Bröckeln an, natürlich wahrscheinlich auch, weil sie irgendwie in die Pubertät kommt oder halt irgendwie in dieses Alter kommt, wo man Sachen hinterfragen anfängt, auch die eigene Sozialisierung in der eigenen Familie, aber die Eltern wünschen sich noch ein zusätzliches Kind, was halt auch irgendwie ein Verwertungsmaterial für die Eltern ist.
Ja, die suchen natürlich nach der Fortführung der Legacy auf eine Art und das ist scheinbar der naheliegendste Gedanke, auf den sie kommen und da sie Luca relativ früh bekommen haben in ihrem Leben, ist da auch noch Platz und Zeit für ein zweites Kind und Luca ist natürlich nicht mehr, also wird ja ein eigenständiger Mensch und wird nicht immer für diesen Content zur Verfügung bleiben, es sei denn, sie bleibt halt zu Hause, aber dann ist sie immerhin weiter kein Kind und Kindercontent funktioniert halt schon gut auf sozialen Medien.
Ja, und es ist auch, also man könnte quasi diese Verwertungslogik zumindest mal 15 Jahre circa weiterführen mit dem nächsten Kind. Und ich fand es aber auch so interessant, weil du gemeint hast, so klaustrophobisch und so auch. Und es wirkt ja manchmal, gibt es so Szenen, wo man denkt, okay, jetzt kippt das Ganze wirklich fast in einen Horrorstreifen. Ja. Gleich am Anfang gab es so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, jetzt kippt es gleich komplett. Aber du schaffst dann immer noch so den Dreh ins Skurrile und ins auch lustig-witzige.
Ja, hoffentlich, ja.
Und genau diese, ich fand das auch so spannend, weil die Eltern sind relativ jung auch in dem Film. Also so Mutter und Tochter, das wirken jetzt gar nicht so, als wären sie jetzt so wahnsinnig auseinander. Und trotzdem natürlich merkt man, okay, die, sie erwähnen ja auch immer, sie sind irgendwie, sie waren recht arm oder sie haben wenig Geld gehabt und jetzt können sie es alles leisten. Und Luca darf ja auch nicht vergessen, wer quasi dieses schöne Haus bezahlt. Also ja. sie ist Teil quasi dieser Maschinerie. Und auf der anderen Seite sind sie ja total liebevolle Eltern auch. Also sie sind jetzt auch nicht diese Monster, die man da vielleicht sehen könnte.
Nee, ich glaube, zum Schluss sind Menschen halt, oder ist der inhärente Antrieb von den meisten Menschen eigentlich immer was Positives, ne? Also wir wollen etwas erschaffen, damit es uns gut geht. Mhm. Und dann tun wir halt Dinge, die vielleicht nicht unbedingt immer gut sind, aber die tun das schon auch aus Liebe für Luca viel, ne? Und natürlich auch für sich selbst und damit Luca nicht das gleiche Leben, was sie vielleicht davor hatten, leben müssen. Ich glaube, das ist auch was wirklich sehr Menschliches, dass man als Elternpaar immer versucht, das Bestmöglichste für das Kind zu finden. Ja, und natürlich ist es aber auch auf der anderen Seite so, dass dadurch, dass wir schon auch sehr kapitalistisch geprägt sind in unserer gesamten Erziehung und gerade auch die Generation ihrer Eltern, die ja so um die 36, 37, 38 sind, die sind halt in der größten Prosperität, die es in Deutschland gab oder auch wahrscheinlich in Österreich so, ne, in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre geboren. Dann fiel die Mauer in Deutschland, es gab wenig Probleme und dadurch hat, glaube ich, schon auch so eine Werteverschiebung stattgefunden und man hat sich sehr daran gewöhnt, dass, wenn man Geld hat, man sich ein gutes Leben leisten kann. Und ich glaube, diese Verwertungslogik von alle Menschen, die viel Geld haben und alle Menschen, die viel Aufmerksamkeit haben, sind gute Menschen oder sind wertvolle Menschen, das finde ich ziemlich problematisch. Weil wir, glaube ich, weiterhin davon ausgehen sollten, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Mhm. Und auch, ja, ich habe schon ein extremes Problem gerade damit, dass so viele reiche Menschen und sehr reiche Menschen entstehen, die eine unglaubliche Macht haben gegenüber anderen. Also es ist so diese neuen Kings und ja, es sind vor allem Kings und nicht Queens, die halt in den USA oder auch in, also ja, extrem viel Geld haben und unsere Welt stark lenken.
Und denen auch diese Plattformen.
Genau, die auch den Plattformen gehören.
Ja. Du hast ja dann, war das bewusst auch, dass du dieser Kern der Familie, der ist am Anfang, sind die zu dritt und es gibt dann noch so ein paar Nebencharaktere, sage ich mal. Aber war das auch bewusst so gewählt, dass du das auf so einem, in so einem fast kammerartigen Spiel inszeniert hast?
Ja, also das ist, glaube ich, das zahlt wieder in dieses klaustrophobische Gefühl ein und auch in so eine Isolation, die ich irgendwie interessant finde, weil ich das auch immer meine zu beobachten bei Influencerinnen, dass eigentlich ein starker Rückzug ins Private stattfindet und man aus dem Privaten aber dauerhaft sendet.
Die sind mit 4 Millionen Menschen, glaube ich, verbunden über Instagram oder so.
Aber
und sind sehr einsam dann
auch. Genau, sehr einsam oder sehr zurückgezogen, wenig Freunde, vieles passiert in diesem familiären Hausumfeld. Das sind alles Dinge, die man kontrollieren kann. Und ich finde, das ist auch was wir allgemein gerade wieder sehen. Es gibt wieder sehr viel, dadurch, dass es viele Krisen gibt, zieht man sich sehr viel ins Private zurück und versucht sich so ein bisschen von der Welt abzukapseln, statt in die Welt zu gehen. Also auch so, ich glaube, der Mut bei Jugendlichen, sich einfach mal in die Welt zu werfen, ist gerade nicht so stark da, weil es halt so viele Krisen gibt.
Wie hast du diese Familie eigentlich gecastet oder gefunden? Oder sind die, ja, haben die schon mal zusammengespielt auch?
Die kannten sich alle noch nicht
tatsächlich,
genau. Und wir haben erstmal angefangen, Luca zu suchen, weil das natürlich das Wichtigste war, um die Hauptperson alles drum zu bauen. Und haben sehr viele tolle Live-Castings gehabt mit vielen verschiedenen Schauspielerinnen in dem Alter. Eine wirklich tolle Generation, die da gerade kommt. Und haben dann Maya gefunden. Sie wurde uns von unseren Casting-Direktoren ganz warm ans Herz gelegt, natürlich. und es hat sich dann relativ schnell rauskristallisiert, als wir Maya, die relativ spät im Prozess kam, gesehen haben, dass sie das sehr wahrscheinlich ist. Und dann haben wir Lilium, Lewald und Bea Prox quasi noch dazu gefunden. Und das hat sich dann vor allem in Konstellationscastings herausgestellt, wer da am besten zu wem passt.
Wie lange hat das so gedauert, bis die sich so irgendwie gefunden haben auch? Oder ging das relativ schnell
im Spiel? Ja, das war toll, weil wir haben, ich glaube, 3 Tage mit den Proben gehabt. Also ich habe in einer Woche mit verschiedenen Personen geprobt. Und am Anfang haben wir diese Familie halt aufgestellt. Und ich habe halt versucht, durch Improvisationen aus der Vergangenheit, Szenen, die nicht im Buch waren und so weiter, mit denen gemeinsam diese Familie zu finden und denen auch gewisse Erfahrungen oder Erinnerungen von früher mitzugeben. Und dann hatte ich einfach auch das Gefühl, das Glück, dass die einfach gepasst haben wie Arsch auf Eimer, muss man einfach sagen, und sich einfach sehr gut verstanden haben und dann so eine richtige Einheit geworden sind am Set. Und das war wirklich schön. Ich war dann immer der Opi. Ich durfte quasi als Opi der Familie dazugehören.
Und was so schön ist, ist ja auch, dass dieses Haus ja auch quasi so, fast so einen eigenen Charakter hat. Oder ja. Das spielt ja irgendwie bei dem Ganzen mit. Man sieht dann auch so Einstellungen von so Überwachungskameras und so. Und das ist man... Natürlich, da wird man auch zum Voyeur und beobachtet diese Familie zwischen, wo es ja nicht so dieses Private gibt, weil irgendwie ist ja so, sie sind verschmolzen mit dem Handy und mit Kameras. Aber das Haus ist auch besonders. Wo kam dieses Haus her? Ja,
das Haus ist eine sehr lustige Geschichte, weil wir herausgefunden haben, wir wussten, dass Roland Emmerich in Sindelfingen aufgewachsen ist.
Wo ist das?
Das ist in der Nähe von Stuttgart.
Und okay,
Roland
Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg, genau. Und Roland Emmerich ist ja ein sehr erfolgreicher deutscher Regisseur mittlerweile in den USA. Der hat Independence Day und so weiter gemacht. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und da kam raus, dass dieses Haus gerade zum Verkauf steht. Und dann hat Lotta Schmelzer, eine der beiden Produzentinnen, Kontakt aufgenommen zu dem Makler. Und der hat uns dann netterweise an den neuen Besitzer, der Nachbar des Hauses ist, vermittelt. Und dann durften wir in diesem wundervollen Haus drehen. Okay. Und das Haus bringt natürlich ganz viel Eigenes mit, aber unsere beiden Szenenbildnerinnen haben dann da auch nochmal ganz viel Magie gemacht und diesen neuartigen Touch in dieses 60er, 70er Gebäude reingebracht. Und wir hatten lustigerweise immer so einen Bungalow, so einen alten im Kopf dafür. Und ich hatte auch noch in Kassel, wo ich eigentlich herkomme und aufgewachsen bin, da stand auch ein Haus, wo ich das super gerne drehen wollte. Aber das ging dann nicht, weil die Förderung nicht gekommen ist aus dem Bundesland, beziehungsweise erst später. Deswegen war das ein bisschen Glück im Unglück, dass wir dann in diesem Haus gelandet sind. Und mir war schon bewusst, dass das Haus eine wichtige Rolle spielen würde, aber dass es so wichtig wird, das hatte ich nicht auf dem Schirm, glaube ich.
Das hat sich dann vielleicht auch so entwickelt,
genau,
oder? Weil das Haus halt irgendwie, es hat auch irgendwie sowas Amerikanisches fast an sich,
voll,
oder?
Ja, das ergibt irgendwie auch, glaube ich, Sinn, weil die Familie wahrscheinlich schon früh auch die Familie Emmerich, weiß ich nicht, aber gefühlt, vielleicht hatten die schon immer so eine Amerika-Faszination.
Okay, ja.
Weil, also er hat es auf jeden Fall,
ja. Ja, weil du früher gesagt hast, auch dieses Voyeuristische natürlich und als Zuseher, Zuseherin wird man ja Teil auch, man ist ja nicht unbeteiligter Kinogänger jetzt bei deinem Film, sondern man schwankt ja zwischen einem Kinofilm und irgendwie doch auch dieser, man beobachtet diese Inszenierung und es wird so von kalt und warm, man weiß nicht genau, ist das jetzt eine familiäre Situation, wo die Kameras aus sind oder ist es dann doch irgendwie wieder für das Publikum bestimmt? Dann gibt es quasi noch das andere Publikum, in dem man selber sitzt, was faszinierend ist. Was glaubst denn du, was so faszinierend ist daran, anderen Familien oder Menschen so beim Leben zuzusehen, die eigentlich nichts wahnsinnig Besonderes jetzt machen, außer halt ihren Alltag zu gestalten?
Ja, das ist eine ziemlich spannende und sehr berechtigte Frage.
Oder hast du eine Antwort darauf gefunden?
Nee, aber was mich zum Beispiel auch fasziniert hat, ist, dass viele Kinder Family-Accounts anschauen. Also, dass junge Menschen diesen Content konsumieren. Und da würde mich wahnsinnig interessieren, was da die Motivationen sind. Also ist das sich in eine andere Familie wünschen? Ist es
vielleicht
ein
oder?
Korrektiv oder irgendwie was Vergleichendes zu finden? Ist es Voyeurismus? Ist es, man sieht Gleichaltrige und findet die cool, so wie man damals halt so Kinder- und Jugendserien geguckt hat?
Diese Sitcoms aus den 90ern
quasi. Ja, oder so, 101, Zoe 101 oder sowas. Oder
ja, ja. Halt es so gab ja damals eine Schwemme auch an diesen Family-Sitcoms so in den 90ern.
Stimmt auch, ja.
Die ja wahnsinnig beliebt waren, ja. Und wo eigentlich schöne, happy Menschen, also durchwegs ja. Glückliche Menschen in schönen Häusern in ja. so US-amerikanischen Vorstädten gelebt haben. Voll. Und das hat man sich schon gerne angeschaut. Das gibt es vielleicht dann.
Ja, vielleicht ist das, also ich glaube, was auf jeden Fall eine Motivation auch sein kann, ist halt, es gibt ja so Picture-Perfect-Families quasi, ja. Ne, wo dann wirklich alles ganz toll ist und ganz ästhetisch und so. Ich glaube, das ist ein eskapistischer Moment, dass mhm. man sich da so reinflüchten kann und irgendwie eine Ruhe finden kann, wenn der eigene Alltag so sehr chaotisch ist, oder darin Inspiration finden kann. Kann, glaube ich, aber auch auf der anderen Seite dazu führen, dass man sich damit vergleicht und denkt, warum bin ich nur so schlecht, warum schaffe ich das nicht, warum sieht das bei mir so nicht aus. Das kann wahrscheinlich eine Motivation sein. Sicherlich auch bei manchen Familien sich über die erheben und zu gucken, da bin ich ja viel besser als die oder so. Sowas gibt es sicherlich auch.
Das wahrscheinlich auch, ja. Also in dem Fall, ich fand sie ja auch so entlarvend auch, weil dann gibt es quasi diese Diskussion darüber, ob es quasi diesen KI-Avatar von Luca dann geben soll, der dann auch entwickelt wird und irgendwie die Verena Altenberger, glaube ich, spielt ja. in einer kleineren Rolle, tritt hier auch auf als, ich glaube, in den Credits als KI-CEO.
Einfach, ja.
Kurz betitelt.
Keine Namen mehr ausdenken, einfach nur Berufsbezeichnung.
In dem Fall braucht es eigentlich gar keinen Namen. Und ich glaube, sie sagt das dann irgendwie so in einem Nebensatz. Ja, alle Menschen oder alle Jugendlichen wünschen sich so eine Freundin wie Luca. Und Luca ist irgendwie so dieser einsamste Jugendliche, den man sich nur irgendwie vorstellen kann, was irgendwie so eine traurige Komponente natürlich hat.
Aber das ist auch was natürlich gerade auch ein Riesenthema ist, Einsamkeit bei Jugendlichen. Da sind so viele Menschen oder jungen Erwachsenen, die durch Corona extrem gelitten haben, die vieles von ihrer Jugend eingebüßt haben, die wenig Orte haben, wo sie sich treffen können, die auch vielleicht viele soziale Skills irgendwie nicht so haben richtig ausbilden können. Und ich glaube, diese Einsamkeit und auch, also es gibt Studien, 80% aller Jugendlichen schreiben mit oder chatten mit oder benutzen Chatbots. So. Und davon sicherlich auch einige, um herauszufinden, um intimste Dinge zu besprechen.
Bestimmt,
so, ja. Es gibt Suizide von Jugendlichen, die von der KI oder mit der KI in den Tod sich treiben. Das ist schon, also das sind jetzt natürlich die extremen Beispiele. KI hat, wie gesagt, auch ganz viele tolle und wichtige Seiten. Ich glaube, ich finde es sogar gar nicht uninteressant zu sagen, ist es nicht besser, wenn eine Oma in einem Altersheim mit einer KI sprechen kann, anstatt wenn sie mit niemandem sprechen kann? Es ist traurig, dass die Gesellschaft so ist, aber sie ist nun mal so.
Ja.
Genau, nur aber das als kleine Exkursion in diese Einsamkeit.
Hast du so jetzt auf deiner Kinotour auch von Jugendlichen schon irgendwie Feedback bekommen oder gab es da schon spezielle Screenings vielleicht auch?
Wir machen ganz viel Schulscreenings
und
auch, also ich glaube jetzt auch in Österreich werden ein paar Schulscreenings kommen und wir sind in der Schulkinowoche auch in Deutschland mit dabei und da wird der Film viel gesehen. Ich habe mit einigen, also ich glaube, mit den Jugendlichen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, die konnten alle relativ viel damit anfangen. Und natürlich ist es auch für die eine Herausforderung, einen langsamen Film zu gucken, aber das finde ich auch ganz spannend, diese herauszufordern. Gerade gab es auch eine kleine Studie, dass die Gen Z wieder mehr ins Kino geht, was ich irgendwie ganz interessant finde. Also dass da Leute diesen Ort Kino neu für sich entdecken. Und natürlich da auch so einen Raum und so ein Gemeinschaftsgefühl erleben können, was ich an Kino sehr wichtig und toll finde, dass das halt passieren kann. Genau, und ich habe zum Beispiel eine Frage bekommen zu diesem Thema Einsamkeit und ob das viel mit Corona zu tun hatte, weil es für mich gar nicht hatte, aber fand ich total spannend, dass das aus einer jugendlichen Perspektive so gelesen wurde.
Du hast ja eigentlich dann, oder ihr gemeinsam habt es dann während Corona eigentlich angefangen, oder daran zu arbeiten oder
danach,
zu schreiben?
Ja, so, also nach der, so im zweiten Lockdown habe ich, glaube ich, geschnitten und da ist die Idee dann gekommen und dann quasi, als wieder das gesellschaftliche Leben mehr wurde, Aber natürlich, auch unser Prozess hat sich durch Corona total verändert, weil wir dann auch sehr häufig einfach in unterschiedlichen Städten miteinander gearbeitet haben über Zoom. Mhm. Genau.
Hat der Film auch auf dich persönlich irgendwie abgefärbt? Hast du deinen...
Ja, ich habe auf jeden Fall, ich würde sagen, ich war straight up auch Social Media süchtig so und habe auch, also klar, so Doomscrolling und sowas kenne ich sehr gut. Und ich weiß auch schon seit langem, dass es keine guten Effekte meistens auf mich hat, irgendwo zu sitzen und einfach nur zu scrollen. So. Deswegen arbeite ich auf jeden Fall auch aktiv daran, mir so Apps dann wegzublocken, wenn ich arbeiten will oder wenn ich irgendwie einen schönen Tag haben will, dann gucke ich, ich versuche einfach deutlich weniger soziale Netzwerke zu benutzen.
Man kann sie einfach löschen und dann, wenn man sie braucht, wieder installieren.
Das geht ich auch, mach das aber
immer wieder.
Ja, das hat bei mir nicht mehr geholfen, deswegen habe ich eine App, die mir das dann wegblockt aktiv. genau, und auf der anderen Seite ist natürlich, habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis, weil ich es auf der anderen Seite auch brauche als Werbeplattform für mich und die Filme und so weiter. Deswegen finde ich es auch immer ein bisschen schade, weil ich so das Gefühl habe, die künstlerische Generation aktuell geht sehr harmlos mit diesen Plattformen und Social Media um und wir benutzen sie nur und wir beschweren uns nicht genug darüber und kritisieren nicht genug, sondern das sind ja auch einfach Maschinen, die extrem viel Aufmerksamkeit abziehen von Zwischenmenschlichkeit, von Kultur, von Familien im Endeffekt. Es ist so viel Zeit, die da gefressen wird, die man so viel besser und aktiver in dieser Welt benutzen könnte. Man hat immer beim Fernsehen schon von der Verdummungsmaschine gesprochen und soziale Medien falsch genutzt sind auch Verdummungsmaschinen.
Du bist Anfang 30 jetzt, ja, oder? Kann man genau. Das so?
Ja, ja, ich bin so 31.
31. Ja. Das heißt, du bist noch quasi noch gerade
ohne aufgewachsen.
Ohne ja, aufgewachsen.
Also 2007 kam mir das erste iPhone, da war ich 13. Das heißt, ich habe noch ohne Smartphones eine Jugend und Kindheit gehabt. Und als ich dann aber genau so, als ich dann ein bisschen älter wurde und dann jugendlich war, kamen halt die sozialen Netzwerke. Es hat dann so mit SchülerVZ und Facebook angefangen. Und das hat, das war natürlich auch total cool, weil man dann ganz anders mit Menschen in Kontakt bleiben konnte und sich ausprobieren konnte. Und ich habe total viel fotografiert. Das war auch schön, die Arbeit präsentieren zu können. Genau, und sich dadurch irgendwie auch zu entwickeln und Inspiration zu finden, Menschen zu finden, die ähnliche Interessen haben. Ja, und ich glaube, natürlich hat das aber auch so meine Art und Weise, wie man Menschen kennenlernt. So, ne? Das war dann, da hat dann auch Dating sich verändert, ne? Weil man dann nicht irgendwie erstmal irgendwo hingegangen ist und jemanden kennengelernt hat, sondern vielleicht hat man jemanden online kennengelernt und dann irgendwie geguckt, trifft man sich mal oder so. Naja. Also es ist schon interessant, wie das ja so viele oder eigentlich fast alle Lebensbereiche stark verändert hat.
Magst du diese Plattform, die du als Filmemacher auch hast, irgendwie auch nutzen, quasi, um so Themen anzusprechen? Also so?
Ja, voll. Also ich glaube, man muss, ich will immer auch Filme machen, die eine gesellschaftliche Relevanz haben und eine politische Relevanz und auch so ein bisschen versuchen, die Zeit, in der wir leben, einzufangen und zu konservieren oder auch Dinge, Verhaltensweisen in gesellschaftlichen Kontexten zu hinterfragen und zu challengen und zu sagen, wollen wir uns mal darüber unterhalten, vielleicht wollen wir das so machen als Gesellschaft.
Es wäre dann interessant zu wissen, wie quasi dein Film in 20, 30 Jahren quasi dann wirkt auf
total, Menschen. Total, das finde ich, ja, das wird spannend.
Ist es dir leicht gefallen, dann den Film irgendwann zu sagen, okay, Schluss, jetzt reicht's mit dem Editieren, jetzt reicht's, es gehört einmal abgeschlossen oder gab es dann eh quasi eine Deadline?
Ja, ich glaube, das ist mir vor allem im Drehbuch schwer gefallen, dann irgendwann zu sagen, okay, das ist es jetzt. Und dann hat man aber Gott sei Dank beim Filmemachen einfach auch immer Deadlines, wo man dann sagen muss, okay, wir drehen jetzt gleich, wir brauchen das jetzt, das muss jetzt fertig sein. Und dann versucht man nochmal alles so hinzutweaken, wie man das möchte. Und im Schnitt kann man natürlich auch 2 Jahre verbringen, aber es kommt, glaube ich, einfach oder stellt sich irgendwann der Punkt ein, wo man sagt, okay, das ist es jetzt und das ist das Maximum. Und wir haben alles ausprobiert und das ist natürlich nie perfekt, aber es ist irgendwie der Film, der es in dem Moment sein soll und auch kann. Mhm. Und ich hatte da aber, ich glaube, ich hatte dieses Gefühl dann relativ stark von, der ist jetzt gut so und den, wir haben ihn dann nochmal liegen gelassen, haben ihn ein, zwei Wochen später angeguckt und ja, ich mag sehr gerne Sachen fertig machen. Ich finde das super. Also auch dann, man schneidet ja und dann kommt ja noch die ganze Postproduktion danach, also Farben, Töne, Musik. Genau, das gibt es, also es gibt mir immer eine hohe Befriedigung, wenn dann zum Schluss das Produkt so fertig ist und man weiß, okay, jetzt ist alles getan an dem Pfeil und jetzt kann man es exportieren.
Kann man es hinaus in die Welt
genau,
geben,
voll, ja.
Geben auch.
Ja.
Wie bist du als junger Mensch überhaupt zum Film gekommen oder was war dein Antrieb?
Ja, ich habe eigentlich mit Fotografie angefangen. Also ich habe irgendwie schon als Kind haben mich Kameras immer fasziniert. Ja. Ich hatte dann auch noch wirklich mit Film meine ersten kleinen, wo man noch so Filter mit so Herzchen davor schieben konnte, vor das Objektiv und so. Und das fand ich schon toll. Und dann, ja, habe ich mich in dieses Hobby Fotografie da irgendwie so reinbegeben und habe ganz viel ausprobiert. Mich auch sehr häufig selber fotografiert in irgendwelchen lustigen Bildern. Und habe dann aber auch so eine Liebe zum Text entwickelt und habe Gedichte geschrieben, Geschichten geschrieben und dann hat sich das irgendwie so alles zusammengeführt und ich habe dann für mein Abitur meinen ersten Kurzfilm gedreht, weil mir das eine Prüfung erspart hat. Ich habe dann ein Jahr lang... Ja, das ist praktisch. Das ist natürlich eigentlich viel mehr Aufwand gewesen, weil ich ein Jahr lang an diesem Drehbuch, Film, Filmfertigstellung und Dokumentation davon gearbeitet habe. Aber es war total schön und sehr lehrreich. Genau, und ich bin vor allem dann über meinen guten Freund Jan-David Günther, der mittlerweile Kameramann ist, der früher auch Fotograf war, eigentlich dann in den Film reingerutscht, weil er mich da so mit reingezogen hat, auf eine Art. Und ja.
Aber so diese Liebe zum Fotografieren, zum Schreiben und quasi dieses Künstlerische, ist das auch irgendwie aus deiner Familie vielleicht?
Überhaupt nicht, tatsächlich. Also okay. Ich komme aus einer, mein Papa ist gelernter Industrie, das muss ich richtig hinkriegen. Der ist Maschinenbauer gelernt und ist dann über viele Wege im Personalmanagement zum Schluss gelandet. Meine Mama ist Kinderkrankenschwester gelernte.
Okay.
Also ich komme eigentlich aus einem Haushalt, meine Mutter ist schon sehr kunstinteressiert, aber ich komme aus keinem kreativen Haushalt in dem Sinne, dass meine Eltern beide schon Künstler waren.
Oder das ist quasi dein Ausbrechen dann quasi ein bisschen oder ein Rebellieren
eine Art? Ich glaube, es wär auf jeden Fall eine sehr dumme Rebellion gewesen, aber ich glaube, ich durfte mich trauen, Kunst zu machen, weil ich aus einem Haushalt kam, wo auch ein gewisser Background da war, wo man nicht tief fällt, sondern auch erstmal mit aufgefangen werden kann, wenn etwas nicht funktioniert.
Oder aufgeschlossen.
Ja, genau, total. Ja, also mir waren immer alle Wege offen und die hätten jede Entscheidung mitgetragen, solange ich mich an demokratische Grundwerte halte.
Das ist ja schon mal gut.
Das ist total schön. Aber auf der anderen Seite, also war das für mich und auch für viele meiner Freunde dieser Moment, so 2015 mit der Schule fertig zu sein und zu wissen, man kann alles machen, hat auch was sehr, sehr Lähmendes. Irgendwie. Das sind so diese klassischen Millennial-Probleme, weil eigentlich ist die Welt einigermaßen in Ordnung so und du kannst dich in jede Richtung entscheiden und das war irgendwie auch so ein bisschen diese Qual der Wahl. Und
zu viele Möglichkeiten
oder? Es ist eigentlich furchtbar, dass man sich da vor 10 Jahren noch drüber geärgert hat, dass man so viele Möglichkeiten hat.
Man ist halt das Kind seiner Zeit.
Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, würde ich mich für einen sicheren Job entscheiden, weil die Welt einfach so unsicher ist. So.
Aber du bereust es hoffentlich nicht.
Nee, ich bereue es nicht, aber ich glaube, es ist halt einfach gerade keine Aufbruchsstimmung in der Branche da. Und viele Leute strugglen sehr hart und ich glaube, der Einstieg ist immer schwieriger für die meisten. Und ich hinterfrage, oder ich habe zwischenzeitlich schon hinterfragt, ob es vielleicht nicht auch was Angewandteres braucht, gerade was, wo man irgendwie nützlicher sein könnte, obwohl ich Kultur für sehr wichtig und nützlich halte.
Aber hast du ein Gefühl, wo sich vielleicht auch deine Art, Filme zu machen, weil du hast diesen einen Dokumentarfilm von dir schon, das war, glaube ich, auch die Abschlussarbeit?
Nee,
auch,
das war oder? Noch ein Drittjahresfilm, genau. Und Baby Star ist jetzt der Abschluss vom Studium.
Ach so, das ist jetzt der Abschluss.
Genau. Ja.
Aber hast du so ein Gefühl, wo jetzt quasi sich auch das Filmemachen dann vielleicht auch hinentwickeln könnte quasi? Mhm.
Boah, es ist super interessant, weil ich glaube, KI wird halt viel so Content ersetzen können. Also das, was wir uns jetzt, sagen wir mal, wenn wir abends nach Hause kommen und einfach noch kurz, während wir was essen, anschauen wollen. Sowas ist, glaube ich, durch KI sehr gut herstellbar. Und generell ist es wird alles durch KI alles sehr gut herstellbar sein. Das müssen wir uns keine Illusion machen. So. Nur ich glaube, das ist was... dass es im Menschen immer eine tiefe Faszination gibt, anderen Menschen, echten Menschen bei etwas zuzuschauen. Deswegen glaube ich, werden Arthouse-Filme vielleicht immer nischiger werden. Oder es gibt wieder eine Welle und das gerade das wird spannend. Und gerade das will man sehen. Aber ich glaube, die Selektion wird einfach immer härter werden, weil wir noch mehr, also jetzt gibt es ja schon eine Überflut an Filmen und Serien, die wir gucken könnten. Und das ist natürlich durch künstliche Intelligenz, dadurch, dass man noch viel schneller Dinge herstellen kann, wird es einfach einen kompletten Tsunami an Filmen und Serien wahrscheinlich geben.
Und es gibt ja jetzt schon so viel Zeug auf Streamingdiensten, die sich eigentlich niemand anschauen kann.
Nee, aber das ist aber auch so ein bisschen, das ist, glaube ich, also ich habe vor allem Angst darum, dass dieser Moment, den man so Lagerfeuer-Moment nennen könnte, dass Menschen zusammenkommen oder gemeinsam etwas gucken. Also wenn wir beide jetzt die gleiche Serie auf Netflix gucken, können wir uns drüber unterhalten. Wenn es noch mehr Filme gibt, gucken wir sicherlich oder mit geringerer Wahrscheinlichkeit das Gleiche und haben weniger Anknüpfungspunkte miteinander. Wenn dann noch jede Show auf Netflix personalisiert an dich angepasst wird, und die Storyline immer leicht unterschiedlich ist, haben wir noch weniger, worüber wir gemeinsam sprechen können. Und dann
oder es gibt ein Grundkonzept einer Serie und je nach User entwickelt sich eine Serie in unterschiedlichen Strängen.
So wird's, also ich denke, das wird kommen auf jeden Fall und das passiert aber dann, also dann verlieren wir trotzdem den Moment, dass wir über diese eine Szene gemeinsam lachen können. Und davor habe ich tatsächlich einfach Schiss, dass dadurch noch mehr Einsamkeit entsteht. So.
Auf der anderen Seite, ich kann das in Wien, also ich kann jetzt nur für Wien sprechen, aber ich beobachte es hier auch, dass Kinosäle sehr voll sind. Ja. Also die Menschen wollen schon wieder raus und das von jung bis alt bis mittelalt sind da alle dann wieder gemeinsam unterwegs.
Wir sehen auf jeden Fall ja auch in Deutschland wieder den Anstieg von Kinozahlen und so weiter, aber die sind halt noch nicht auf dem Niveau von 2019.
Ja. Also was quasi vor der Pandemie
genau. wäre. Und klar, wir haben uns halt auch einfach verändert und das ist, glaube ich, nicht nur. Also es sind vielleicht auch viele positive Veränderungen irgendwie dazu gekommen. Aber ich glaube, es ist, und es lag auch nicht nur an Corona, das war einfach nur ja ein, es hat es halt einfach alles verschnellert, alle Prozesse nochmal in dieses Brennglas auch gepackt. Ich hoffe das. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie viel Gesellschaft es gerade gibt oder wie viele Leute sich zurückziehen.
Ich habe irgendwie gelesen, dass du auch für so eine YouTube-Agentur mal gearbeitet hast. Gab es damals auch ich glaube, du warst dann auch Teil von so einer Agentur, die sich quasi um diese erste Generation an YouTubern gekümmert hast.
Ja.
Hast du da selber mal die Idee gehabt, selber quasi in dieses Business
selber YouTuber zu werden? Ja. Gott sei Dank nie.
Nein.
Ich hätte mir damals mal ein paar Instagram-Follower von denen klauen sollen und irgendwie einfach so anhäufen, weil hilft bestimmt immer bei Förderung. Aber ich bin extrem froh und ich habe auch einfach nicht diesen Moment, dass ich gerne irgendwo im Rampenlicht ohne irgendwas stehe. Also ich will nicht für meine Persönlichkeit irgendwo stehen im Rampenlicht. Ich kann gerne meine Filme irgendwo präsentieren, das mache ich super gerne. Aber ich bin extrem froh, dass ich nicht mein eigenes Leben kapitalisieren muss in dem Sinne. Außer, dass ich es für meine Filme ausschlachte.
Hast du jetzt von diesem ersten Dokumentarfilm Bornfluencer, hast du quasi von dem was mitgenommen, auch jetzt für den Spielfilm? Oder was hast du da davon gelernt auch vielleicht?
Ja, voll. Also ich glaube, gerade so diese extremen Dynamiken untereinander, die haben mich schon sehr beeinflusst, auch für Babystar. Und was ich so fürs Drehbuchschreiben gelernt habe, ist, dass Menschen häufig Dinge sagen, die krasser sind, als man sie sich im Drehbuch ausdenken könnte. Und ja, dass das Leben auch schon ganz schön big ist und man das auch so dann zeigen kann und dass das manchmal reicht.
Hast du da jetzt auch mehr Spielraum gelassen bei den Dialogen oder so, weil du gemeint hast, Menschen sagen krassere Sachen?
Ja, ich glaube, wir haben es ein bisschen gesteigert. Ne? Das ist natürlich, der Film hat ja auch irgendwie eine manchmal fast ein bisschen theatrale Sprache vielleicht oder so, und wir haben es irgendwie so ein bisschen halt einfach, wir haben die Leute wirklich einfach dann knallhart harte Sachen sagen lassen, würde ich sagen, teilweise.
Ja. Und wo fühlst du dich jetzt eher zu Hause oder quasi sind da die Grenzen auch irgendwie verschwimmend bei dir?
Ich find irgendwie, es gibt immer das richtige Format für ein Thema oder für eine Figur oder so, und ich mag das total, ich mochte es total gerne, dokumentarisch zu arbeiten und würde es auch wieder machen, aber dann, wenn man halt die Geschichte dafür findet. Aber ich sehe mich schon grundsätzlich eigentlich eher im szenischen Bereich und habe ja früher auch viel Musikvideos gemacht, und das ist auch was, was ich vielleicht auch ganz gerne mal wieder machen würde, also so Kurzform arbeiten. Genau, und darf aber jetzt erstmal in Deutschland für ZDF Neo Doppelhaushälfte drehen, was ja so ein Comedy-Format ist, wo ich mich auch drauf freue, genau. Und ich glaube, im Endeffekt möchte ich mich einfach auch viel ausprobieren und dann so immer weiter die Stimme finden oder die Filme finden, die ich machen möchte.
Und schreibst du schon einen neuen Film?
Ich schreibe schon, eigentlich? Ja. Ich habe tatsächlich gerade, eben bevor ich hierher gekommen bin, das erste Treatment, könnte man jetzt sagen, also ich glaube, ich muss jetzt noch zwei Szenen schreiben, dann ist es das erste Mal fertig und dann kommen die ganzen Überarbeitungsrunden.
Schreibst du das alleine jetzt?
Oder? Gerade schreibe ich das alleine, aber das heißt nicht, dass das so bleiben wird. Aber genau, man muss auch immer so ein bisschen, da kommt man dann wieder zu so zum kapitalistischen Druck, wenn man irgendwann davon leben muss, muss man sich wirklich überlegen, ob man das alleine machen möchte oder zu zweit, weil die Förderung wird nicht höher dadurch, dass man es zu zweit schreibt.
Kannst du da schon irgendwas erzählen über das?
Das ist Projekt? Ein Liebesfilm, der zu einem Body Horror wird.
Okay.
Und sich mit den Themen Schwangerschaft, Abtreibung und Elternschaft auseinandersetzt.
Okay.
Wenn es den Film irgendwann mal geben wird.
Ja, ich hoffe, es klingt nach einem spannenden, drängenden Thema. Ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ganz herzlichen Dank dir.
Das war toll.
Dankeschön.
Ich würde dir gerne zum Abschluss noch gerne ein paar kurze Fragen stellen. Gerne mit kurzen Antworten.
Rapid Fire Questions.
Ja, gerne. Du kannst auch ein bisschen ausholen, wie du meinst. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Tatsächlich nach Wien. Ich finde es wirklich eine wundervolle Stadt und ich bin sehr happy, dass ich hier war. Wenn ich noch was anderes sagen sollte, dann finde New York, wo ich jetzt bald hin darf, extrem faszinierend auch. Und habe aber auch extrem Lust, mal Tokio kennenzulernen zum Beispiel.
Ja, das steht auch ganz oben auf meiner Liste. Ist auch spannend, wie jetzt New York wahrscheinlich sich vielleicht auch irgendwie verändert hat in den
letzten Jahren. Ich bin extrem gespannt. Oder? Ich war vor 4 Jahren das letzte Mal da. Da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt wirkt und wie teuer alles ist.
Ja, es soll extrem teuer sein. Also eher eine naheliegende Frage, aber was war der letzte Film oder die letzte Serie, die dich verstört haben hat?
Verstört?
Wie auch immer verstört, positiv verstört, positiv negativ verstört. Negativ
verstört. Ich habe tatsächlich gerade letzte Woche Rose von Markus Schleinzer gesehen und der hat mich sehr betört tatsächlich, weil ich den so fein finde und so eine kleine, eigentlich eine vermeintlich kleine Geschichte, in der so viel steckt und so schön umgesetzt. Also mir hat er sehr gut gefallen.
Also auf eine positive Art. Auf eine
positive Art, ja.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Ich lese seit ungefähr 65 Monaten Anna Karenina. Nee, so lange ist es noch nicht, aber es ist einfach ja auch ein sehr, sehr langes Buch. Deswegen brauche ich da lange für, weil ich lese auch langsam. Finde ich total spannend, weil das ist jetzt auch mittlerweile ja, wahrscheinlich knapp 100 Jahre alt. Könnte genauso heute wieder geschrieben werden auf eine Art, weil Menschen sich scheinbar nicht so doll verändert haben. Das finde ich...
Ich habe da so eine Zeit lang immer wieder den Anfang zum Einschlafen gelesen, bin aber nie quasi wirklich weit gekommen.
Ja, man muss diese Charaktere alle kennenlernen und dann muss man die Namen, die fünf verschiedenen Namen pro Charakter ungefähr behalten und dann wird es ganz schön. Und was mich tatsächlich, ein tolles Buch, was ich neulich gelesen habe, ist Botanik des Wahnsinns von Leon Engler, deutscher junger Autor. Das kann ich auch sehr empfehlen.
Ah, gut. Was ist das schönste Lied der Welt?
Boah.
Man sieht deinen Blick leider gerade nicht.
Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage. Ich habe tatsächlich, höre ich sehr viel, also ich habe so eine Playlist, die heißt bei mir All-Time Favorites. Und da
sind, wie viele Lieder sind da drinnen?
Oh, ich glaube so 35 bis 40 mittlerweile.
Okay.
Und ein Lied, was da drauf ist, ist unter anderem Every Time von Britney Spears.
Okay.
Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, aber ja. Das finde ich ein ganz fantastisches Lied, aber es gibt viele richtig gute Lieder.
Es gibt circa 40 andere
Themen. Ja, ja.
Was soll von dir und von deiner Kunst, von deinen Filmen einmal bleiben? Hast du da schon ein Gefühl dafür?
Hoffentlich irgendetwas, was Menschen, wenn sie den Film in 20 Jahren sehen, irgendwas über unsere jetzige Zeit erzählt. Mhm. Also so ein bisschen chronistartig vielleicht.
Da hat man dann auch wieder das Dokumentarische drinnen eigentlich.
Ja.
Gell?
Und vielleicht halt auch irgendwas, was, also generell, ich glaube, einer meiner ersten Antriebe, Kunst zu machen, war tatsächlich einfach irgendwas zu schaffen, was bleibt. Mhm. Aber das ist auch so ein Anspruch, wenn man das machen will, dann wird man nicht glücklich, weil ja, alles wird untergehen in der Menge. So. Ich glaube, man muss wirklich Filme machen, weil man das mag, dass man Filme macht.
Anna Karenina ist auch noch immer da.
So, ja.
Das wird auch noch immer gelesen.
Aber damals wurden halt auch nicht 500.000 Bücher geschrieben pro Monat.
Und dann noch die von der KI dazukommen.
Genau, ja.
Du und irgendwelche letzten Worte für heute?
Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Es ist sehr warm.
Es ist sehr heiß heute.
Ja. Danke. Danke dir vielmals.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.